SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Bisher hat es im Koalitionsausschuss der Bundesregierung immer relativ heftig geknallt. Gestern war das offenbar ein bisschen harmonischer. Es gab viel Einigkeit, zum Beispiel beim Industriestrompreis. Der wurde beschlossen. Geplant sind 5 Cent je Kilowattstunde für große Industrieunternehmen. Außerdem sollen mehrere neue Gaskraftwerke entstehen. Nicht nur im Koalitionsausschuss, sondern auch im Bundestag ging es gestern Abend um die Energiepreise. Der Bundestag hat Entlastungen für die Wirtschaft beschlossen. Die Stromsteuer wird gesenkt, allerdings nicht für alle, sondern nur für einen Teil der Wirtschaft. Konkret für bis zu 600.000 Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie für die Land- und Forstwirtschaft. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
Die Stromsteuer wird über das Jahresende hinaus gesenkt, und zwar auf das in der EU mögliche Mindestmaß von 50 Cent je Kilowattstunde. Das haben Union und SPD am Abend im Bundestag beschlossen. Ein Antrag der Grünen, der auch von der AfD und der Linken unterstützt wurde, die Stromsteuer für alle zu senken, fand dagegen keine Mehrheit. Beschlossen wurde auch noch eine weitere Maßnahme, die Einfluss auf den Strompreis hat. Der Bund übernimmt ab nächsten Jahr einen Teil der Kosten für die Stromnetze, und zwar in Höhe von 6,5 Milliarden Euro. Das dürfte bei fast allen Stromkunden zu einer Entlastung führen. Die konkrete Höhe ist aber je nach Netzkosten von Region zu Region verschieden.
Und noch eine Entscheidung des Bundestages: Das als Partydroge bekannte Lachgas darf in Zukunft nicht mehr an Kinder und Jugendliche verkauft werden. Der Bundestag hat einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Darin steht auch, dass Lachgas nicht mehr online oder an Selbstbedienungsautomaten angeboten werden darf. Aus Berlin, Björn Dacke.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt davor, Lachgas zu konsumieren. Kurzfristig drohen Bewusstlosigkeit und Lähmungen. Langfristig können Hirn und Nerven darunter leiden. Die Regierung sieht darin eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen und die öffentliche Ordnung. Ihr Gesetz verbietet nicht nur Lachgas, sondern auch Chemikalien, die als K.O.-Tropfen bekannt sind. Sie werden nach Einschätzung der Bundesregierung genutzt, um Straftaten zu begehen, vor allem sexuelle Übergriffe.
Russland hat offenbar einen groß angelegten Angriff auf Kiew gestartet. Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Klitschko sagte, es gebe Brände und verstreute Trümmer in mehreren Stadtteilen. Mindestens 11 Menschen seien verletzt. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Die Behörden haben die Bewohner von Kiew dazu aufgefordert, in Schutzräumen zu bleiben, bis der Luftalarm aufgehoben wird. Die Stadtverwaltung warnt vor möglichen Stromausfällen und Problemen bei der Wasserversorgung. In mehreren Stadtteilen kam es zu Bränden. Davon betroffen ist auch eine medizinische Einrichtung. Aus Vororten der Hauptstadt wurden Feuer in Privathäusern gemeldet. Russland wiederum meldet einen ukrainischen Drohnenangriff auf einen russischen Schwarzmeerhafen. Dabei seien Wohnhäuser, ein Öldepot und Küstenanlagen beschädigt worden.
Die USA setzen die linksextreme deutsche Gruppe Antifa Ost auf die Terrorliste. Das hat das Außenministerium in Washington mitgeteilt. Es wirft der Gruppe, die auch Hammerbande genannt wird, vor, bis 2023 Anschläge in Deutschland und Budapest verübt zu haben. Washington-Korrespondentin Nina Barth berichtet.
Die Einstufung als Terrororganisation soll ab dem 20. November gelten, ab kommendem Donnerstag. Die Einstufung bedeutet, dass US-Bürger die Antifa Ost nicht unterstützen dürfen. Mitgliedern der Gruppe wird die Einreise in die USA untersagt. Mögliches vorhandenes Vermögen in den USA wird eingefroren. In Deutschland hatte die Bundesanwaltschaft im Sommer Anklage gegen 6 mutmaßliche Mitglieder der Gruppe erhoben, wegen Anschlägen in Budapest.
Die britische Rundfunkanstalt BBC hat die Entschädigungsforderung von US-Präsident Trump zurückgewiesen. Trump hatte zuvor gedroht, die BBC auf 1 Milliarde US-Dollar zu verklagen. Aus London, Gabi Biesinger.
US-Präsident Donald Trump hatte von der BBC eine Entschuldigung, eine Richtigstellung und Entschädigung gefordert, weil der Sender in einer Dokumentation eine Rede von Trump irreführend zusammengeschnitten hatte. In einem persönlichen Brief soll der BBC-Aufsichtsratsvorsitzende Samir Shah Trump für den Schnittfehler persönlich um Entschuldigung gebeten haben. Doch die Forderung nach Entschädigung weist der öffentlich-rechtliche Sender zurück. Zwar bedauere die BBC zutiefst die Art und Weise, wie der Videoclip bearbeitet worden sei, hieß es in einer Erklärung. Man bestreite jedoch entschieden, dass es eine Grundlage für eine Verleumdungsklage gebe.
Das US-Weltraumunternehmen Blue Origin hat zum zweiten Mal seine Schwerlastrakete New Glenn erfolgreich starten lassen. Sie hob vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab, wie Aufnahmen von Blue Origin zeigten. Mit an Bord 2 Raumsonden, die zum Mars fliegen sollen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit ihnen unter anderem die Atmosphäre des roten Planeten untersuchen. Vier Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben sich die Spitzenkandidaten der Parteien erstmals ein Streitgespräch geliefert. Bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer am Abend in Stuttgart ging es vor allem um Wege aus der Wirtschaftskrise. Der Grünen-Kandidat Özdemir sagte zu, dass es mit ihm keine Lkw-Maut auf Landesstraßen geben werde. Aus der Redaktion Landespolitik Henning Otte.
Damit erteilte Özdemir einer Forderung aus seiner eigenen Partei eine Absage. Das dürfte bei den Grünen für Diskussionen sorgen, denn ihr Verkehrsminister Herrmann hatte angekündigt, dass die Lkw-Maut auf Landes- und kommunalen Straßen 2027 kommen soll. Der CDU-Spitzenkandidat Hagel sagte, mit Özdemirs Positionierung sei der lange Streit in der grün-schwarzen Koalition beendet und die Lkw-Maut endgültig vom Tisch. Hagel, der laut Umfragen als Favorit für die Nachfolge des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann gilt, schlug im Kampf gegen den Fachkräftemangel vor, aktiv qualifizierte Menschen aus dem Ausland anzuwerben, etwa aus Indonesien.
Die einen sind erleichtert, die anderen sprechen von einer verpassten Chance. Auf das Aus des Biosphärengebiets Oberschwaben gibt es unterschiedliche Reaktionen. Gestern war bekannt geworden, dass der Prüfprozess nicht mehr weitergeführt wird, nachdem mehrere Kommunen ausgestiegen waren. Marion Künast fasst zusammen.
Der Naturschutzbund NABU bedauert, dass in Oberschwaben kein Biosphärengebiet entstehen wird. Es sei eine verpasste Chance, sagte der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enzle gegenüber dem SWR. Biosphärengebiete seien Modellgebiete für nachhaltige Entwicklung. Sie brächten Akteure aus dem Naturschutz, Tourismus und der Landwirtschaft zusammen. Auch das Umweltministerium spricht von einer verpassten Chance für nachhaltige Regionalentwicklung in Oberschwaben. Man respektiere aber die Entscheidung der Region, hieß es auf SWR-Anfrage. Franz Schöneberger, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Allgäu-Oberschwaben, zeigte sich überrascht und erleichtert. Landwirte und Großgrundbesitzer hatten befürchtet, dass sie in einem Biosphärengebiet nicht mehr so wirtschaften dürfen wie bisher.
In Heidelberg ist am Abend der Deutsche Dokumentarfilmpreis verliehen worden. Der mit 20.000 Euro verbundene Hauptpreis ging an den Filmregisseur Daniel Abmer für Im Prinzip Familie. Der Film gibt Einblick in eine Wohngruppe für Kinder, die aus ihren Familien genommen wurden. Die renommierte Auszeichnung wird seit 2003 gemeinsam vom SWR und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vergeben. Bei den Tennis-ATP-Finals hat der Spanier Carlos Alcaraz das Halbfinale erreicht. Er gewann in Turin gegen Lorenzo Musetti 6:4 und 6:1 und wird damit das Jahr definitiv als Nummer 1 der Weltrangliste abschließen. Vor seinem Dauerrivalen Jannik Sinner. Tim Brockmeier.
Ein großes und sehr wichtiges Ziel für mich, wie Alcaraz nach dem Match gegen Musetti bestätigte. Zuletzt stand er vor 3 Jahren am Ende einer Saison ganz oben in der Weltrangliste. Gegen Musetti hatte der Spanier nur zu Beginn des Matches Probleme, holte sich dank Leistungssteigerung am Ende einen deutlichen Zweisatzsieg und sorgte damit auch dafür, dass nicht der Italiener, sondern der Australier Alex de Minaur als Gruppenzweiter ins Halbfinale einzieht. De Minaur hatte am Nachmittag den US-Ami Taylor Fritz geschlagen, war eben aber darauf angewiesen, dass Alcaraz Musetti keine Chance lässt. Der Spanier tat ihm den Gefallen.
Alcaraz ist damit auch der mögliche Halbfinalgegner von Alexander Zverev. Der Deutsche kämpft am Abend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime und um die Teilnahme am Halbfinale, das dann morgen ausgetragen wird.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bei den allermeisten ist es wieder recht sonnig heute. Hier und da ziehen noch ein paar Schleierwolken und Sahara-Staub durch. Ein paar Nebelecken gibt's auch wieder am Bodensee und an der Donau. Vor allem am Nachmittag wird's aber nochmal sehr mild, bei 14 Grad in Nürburg und in Pronsfeld. Und bis zu 21 Grad kriegen wir sogar heute wieder in Münsingen, in Metzingen und auch in Kiel. Am Wochenende wird's dann wieder ein bisschen ungemütlicher, viele Wolken, zeitweise Regen, dazu allmählich ein bisschen kühler.
SWR aktuell, Hintergrund.
Die ganze Woche über beschäftigen wir uns hier in SWR aktuell schon mit den vielen Baustellen in Deutschland. Denn unsere Infrastruktur ist marode. Straßen und Bahnstrecken müssen dringend saniert werden. Besonders unter Beobachtung stehen da die Brücken. Viele Autobahnbrücken sind zum Beispiel mittlerweile über 50 Jahre alt. Sie waren nie für den heutigen Verkehr eigentlich konzipiert. Doch eine Sanierung oder ein Ersatzbau dauert meistens mehrere Jahre. Ein Musterbeispiel, wie ein Neubau schneller gehen kann, ist die Morandi-Brücke im italienischen Genua. Doch der Anlass dafür war tragisch. Vor 7 Jahren stürzte ein Teil der Autobahnbrücke ein. Wir haben unsere Italien-Korrespondentin Lisa Weiß gefragt. Was genau ist damals passiert?
Also man muss sich das so vorstellen. Es war der 14. August 2018. Ich weiß sogar die Zeit noch, um 11.36 Uhr. Es hat gestürmt, es hat gewittert, in Strömen geregnet. Und dann ist in Genua ein grüner Kleinlaster auf diese Morandi-Brücke gefahren Richtung Innenstadt. Ein anderes Auto hat ihn überholt, ist vor ihm eingeschert. Und der Fahrer dieses Kleinlasters musste bremsen. Und plötzlich war das Auto vor ihm weg, ist in die Tiefe gestürzt, zusammen mit einem Teil von der Brücke. Der Fahrer von diesem kleinen Laster ist ein paar Meter zurückgefahren, aus dem Wagen gesprungen und zu Fuß geflüchtet in Sicherheit. Und dieser grüne Kleinlaster, der ist noch tagelang auf dem Rest dieser eingestürzten Brücke stehen geblieben. Tagelang noch, ich kann mich wirklich gut daran erinnern, der ist dann zum Symbol dieses Einsturzes geworden. Und ja, viele Menschen hatten nicht so viel Glück wie der Fahrer dieses Lasters. 43 Menschen sind bei dem Einsturz der Brücke gestorben. Und es war offenbar schon vorher bekannt, dass diese Brücke möglicherweise einsturzgefährdet war. Ein Gerichtsprozess, der eben klären soll, wer da jetzt verantwortlich war, der läuft noch.
Schon im Frühjahr nach dem Einsturz begann ja der Neubau der Brücke. Im August 2020 war er fertig und dann auch befahrbar. Nach nur etwas mehr als einem Jahr Bauzeit. Warum ging das denn so schnell?
Es gab ein Sonderverfahren. Der Bürgermeister von Genua ist zum Sonderbeauftragten ernannt worden und dadurch hat man sich sehr viel an Bürokratie gespart. Also es gab vor allem keine normale Ausschreibung, es gab ein Notfallverfahren. In italienischen Medien heißt es, wenn das Ganze ganz normal übers Vergabegesetz gelaufen wäre, dann hätte das 10 bis 15 Jahre gedauert, bis diese Brücke wirklich fertig gewesen wäre. Der Abriss und der Aufbau der Brücke, die sind parallel gelaufen. Also das war so ein Projektmanagement, das man aus der öffentlichen Verwaltung in Italien nicht so kennt. Da geht eigentlich immer eins nach dem anderen, also Genehmigung, Abriss, Auswahl, Bau. Und das Projekt für die neue Brücke, das war eigentlich praktisch gleich fertig. Der italienische Star-Architekt Renzo Piano hat es ausgearbeitet und der Stadt geschenkt. Auch das lief also ohne Ausschreibung. Der Bau war irgendwie relativ schnell zu realisieren, weil man dieses Projekt sehr einfach gehalten hat, also da jetzt sich nicht architektonisch verkünstelt hat. Und diese Stahlträger zum Beispiel, die sind woanders hergestellt worden, in Werkstätten, und man hat sie direkt zur Baustelle transportiert und dort einfach nur montiert. Dadurch hat man viel Zeit gewonnen. Und natürlich, es wurde 24 Stunden pro Tag in Schichten gearbeitet, 7 Tage die Woche. Und alle Beteiligten haben sehr, sehr, sehr eng zusammengearbeitet.
Kann man dieses Beispiel denn auf andere Bauprojekte übertragen? Also wie läuft das sonst in Italien?
Das funktioniert normalerweise überhaupt nicht so schnell. Dieser Einsturz der Brücke in Genua war ein Drama für ganz Italien. Das hat den Verkehr überregional lahmgelegt, stark behindert. Es hat Menschen in ganz Italien verunsichert, die auf italienischen Autobahnen unterwegs waren. Die hatten Angst zu fahren. Und deswegen gab es eben dieses Sonderverfahren und deswegen in dieser Notsituation, in dieser Ausnahmesituation hat das so gut funktioniert. Wenn man sich Italiens Straßen und vor allem Autobahnen anschaut, die sind gerade in Süditalien oft in keinem guten Zustand. Auf Sardinien gibt es zum Beispiel gar keine Autobahn. Das große Problem in Italien ist die Bürokratie. So Genehmigungen dauern ewig, dann ändern sich die Gesetze, dann schreibt man aus, dann gibt es danach wieder Rechtsstreitigkeiten, dann hat vielleicht noch irgendeine örtliche Mafia die Finger drin.
Ja, das waren Informationen von unserer Italien-Korrespondentin Lisa Weiß. Nach dem Brückeneinsturz von Genua vor 8 Jahren wurde die Autobahnbrücke sehr schnell wieder aufgebaut. Ganz einfach übertragen lässt sich diese kurze Bauzeit auf andere Projekte aber wohl nicht.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Junge Union trifft sich ab heute zum sogenannten Deutschlandtag im Europapark Rust. Morgen soll dann auch der Bundeskanzler eine Rede halten. Aus der Redaktion Landespolitik, Iris Volk.
Die Junge Union Baden-Württemberg ist mit der Performance der Bundesregierung im Moment alles andere als zufrieden. Das sagte Landesvorsitzender Hummel dem SWR. Man werde beim Deutschlandtag anständig miteinander umgehen, aber hart inhaltlich diskutieren. Merz habe sich in der Vergangenheit auf die JU verlassen können. Die JU wolle sich jetzt auch auf die Bundesregierung verlassen können. So Hummel. Was den Nachwuchs der Union besonders stört, sind die aktuellen Rentenpläne der Koalition. Die Milliarden, die in die Rente investiert werden sollen, fehlen aus Sicht der Jungen Union in anderen Bereichen, unter anderem Bildung oder Zukunftstechnologien. In ihrem Leitantrag fordert die JU eine enkelfähige Politik. Als Gäste in Rust erwartet die Junge Union unter anderem Bundeskanzler Merz und Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU.
Tja, viel Politprominenz also ab heute im Europapark in Rust, wenn auch unter anderem der Kanzler kommt. Politik im Freizeitpark? Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas findet, da kommt zusammen, was zusammengehört.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In der Politik ist es doch oft wie im richtigen Leben. Mal geht es rauf, mal geht es runter und ab und zu dreht man sich auch einfach mal eine Runde im Kreis. Und weil die Politik gerade von Letzterem scheinbar gar nicht genug bekommen kann, lädt die junge Union den Bundeskanzler an diesem Wochenende in den Europapark ein. Bluefire, Wodan, Arthur oder doch die Schweizer Bobbahn? Welches Fahrgeschäft Friedrich Merz persönlich bevorzugt, das wüsste man ja schon irgendwie gern. Schwindlig genug werden dürfte es ihm allerdings auch in der Halle mit dem aufmüpfigen CDU-Nachwuchs. Dessen Protest gegen die teuren Rentenpläne der Regierung, der hält nämlich an. Da täte eine entspannte Runde Piraten in Batavia oder ein Besuch im Geisterschloss ganz gut. Erschreckend nämlich dürfte Merz im Vergleich zum politischen Berlin da nun wirklich gar nichts mehr. Doch wer weiß, vielleicht hilft der Besuch im Freizeitpark sogar noch dabei, dass auch die Politik mal wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Am Ende sogar den Beteiligten selbst.
Gedanken von unserem Berlin-Korrespondenten Jim Bobnikschas. Die Klimabewegung Fridays for Future ruft anlässlich der Weltklimakonferenz in Brasilien heute zu weltweiten Demonstrationen auf. Auch in Deutschland sind Dutzende Aktionen geplant. Die Aktivisten fordern unter anderem den Ausstieg aus fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas. Aus Berlin berichtet Janina Schreiber.
Fridays for Future appelliert mit dem Protest an die deutschen Verhandlerinnen und Verhandler auf der Weltklimakonferenz, wichtige Entscheidungen in Belang nicht zu blockieren. Deutschland müsse seiner historischen Verantwortung für die Erderwärmung gerecht werden. Die Klimakonferenz sei wichtig, gleichzeitig müsse Deutschland auch zu Hause Klimaschutz umsetzen. Eine Petition der Bewegung mit diesem Anliegen, die sich direkt an Bundeskanzler Friedrich Merz und die Bundesregierung richtet, hat nach Angaben von Fridays for Future innerhalb weniger Tage mehr als 150.000 Unterschriften erreicht.
Der Kölner Hauptbahnhof wird ab heute Abend vorübergehend gesperrt. Nötig wird das wegen Stellwerksarbeiten. Wie man trotzdem nach Köln kommt, erklärt Jochen Hilgers.
Für 10 Tage ist der Kölner Hauptbahnhof vom Regional- und Fernverkehr abgeschnitten. Die Züge halten stattdessen in den Bahnhöfen Köln-Ehrenfeld oder Köln-Messe-Deutz. Von dort kann man den Hauptbahnhof mit der S-Bahn erreichen. Wer Köln verlässt, muss es umgekehrt machen. Das bedeutet natürlich Zeitverlust. Die Deutsche Bahn bittet zudem, vor Reiseantritt im Internet zu schauen. Es gibt nämlich geänderte An- und Abfahrtszeiten und Zugausfälle. So verkehrt der beliebte ICE, der nur zwischen Köln und Frankfurt pendelt, 10 Tage gar nicht.
Auch auf der Bahnstrecke zwischen Bodensee und Schwarzwald wird es ab heute etwas hakelig. Wegen Bauarbeiten ist ein Abschnitt der Schwarzwaldbahn für fast einen Monat gesperrt. Friederike Fiele.
Von heute Abend 22 Uhr bis zum 13. Dezember fahren zwischen Villingen und Donaueschingen keine Züge. Die Schwarzwaldbahn wird dort erneut komplett gesperrt. Grund sind umfangreiche Gleis- und Weichenarbeiten, so die Deutsche Bahn. Es fahren Ersatzbusse, die aber länger unterwegs sind. Fahrgäste aus Richtung Konstanz können zwischen Singen und Konstanz wie gewohnt die SBB-Züge nutzen, müssen ab Engen oder Donaueschingen aber umsteigen. Besonders Pendlerinnen und Pendler aus dem Kreis Konstanz sollten daher mehr Zeit einplanen und ihre Verbindung vorher prüfen. Die Strecke war erst jüngst schon einmal 1,5 Monate gesperrt. Für viele ist die Schwarzwaldbahn die wichtigste Verbindung Richtung Schwarzwald und Freiburg.
Der Virologe Otto Haller bekommt heute die Robert-Koch-Medaille in Gold. Damit wird er für herausragende Forschungsbeiträge geehrt. Haller hat 23 Jahre lang in Freiburg geforscht und gelehrt. Seit 2012 ist er emeritiert. Aus der ARD-Wissenschaftsredaktion Veronika Simon.
Wenn ein Virus in menschliche Zellen eindringt, wird das Immunsystem aktiv. Otto Haller erforschte verschiedene Proteine und Mechanismen, die bei der Abwehr von Virusinfektionen beteiligt sind. Dabei habe er im Laufe seiner Karriere sehr wichtige Beiträge zur Infektionsforschung geleistet, so die Robert-Koch-Stiftung. Sie verleiht ihm die Robert-Koch-Medaille in Gold für sein Lebenswerk. Hallers Grundlagenforschung zur Immunantwort gegen das Grippevirus habe das Verständnis dieser Erkrankung maßgeblich beeinflusst, so die Stiftung.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat am Abend ihr nächstes Spiel in der WM-Qualifikation. Anpfiff in Luxemburg ist um 20.45 Uhr. Aus der Sportredaktion André Siems.
Der Bundestrainer wirkte vor dem Spiel gegen Luxemburg recht locker. Alle wichtigen Entscheidungen sind getroffen. Der verletzte Kimmich wird durch Baku ersetzt. Jonathan Tah darf die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Ansonsten lobte Nagelsmann die Entwicklung von Nick Woltemade. Schließlich sei es eher ungewöhnlich, sich in einer neuen Liga in einem fremden Land so schnell zurechtzufinden. Die Deutschen erwarten Luxemburg diesmal nicht so defensiv eingestellt wie noch vor wenigen Wochen beim Hinspiel, sondern offensiver mit offenem Visier, meinte der Bundestrainer.
Das SWR Aktuell Infodate. morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.